Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Nach dem gestrigen Tag, wo wir wahrscheinlich auch noch in Monaten darüber sprechen werden, was das für ein unfassbarer Tag war, war heute eher ein normaler Tag. Business as usual. Ja, es gab die eine oder andere Überraschung. Ja, es gab das eine oder andere wirklich feine und lange Match. Aber das von gestern, das konnten wir einfach nicht wiederholen. Es wäre auch vermessen gewesen, das hier zu verlangen. Herzlich willkommen zu unserer Tagesrückschau zu Tag 6 der Australian Open bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es fühlte sich ein bisschen an wie Ruhetag heute.
Es war ein Tag des Vorankommens, würde ich sagen. Wir haben halt 16 Schritte im Draw gemacht und jetzt haben wir halt 8 weitere Matches am Ende.
Ja, und wir haben im Moment laufen noch 2 Matches, die könnten jetzt gleich beide beendet sein, aber wir haben gedacht, Mensch, da können wir jetzt aber auf jeden Fall schon mal den Podcast aufnehmen, weil hier passiert jetzt gerade nichts mehr, weil gerade in diesem Moment hat Andrei Rublev Matchball und den verwandelt er gegen Sebastian Korda. 6-2, 7-6, 6-4 und dann lassen wir uns doch gleich mal mit diesem Match anfangen. Das war eine Begegnung, auf die ich mich tatsächlich gefreut hatte, aber ich wurde sehr schnell eines Besseren belehrt, dass dieses Matchup in irgendeiner Weise spannend werden könnte, weil gleich im ersten Satz hat man gesehen, dass Andrei Rublev, wenn er seine Vorhand trifft und wenn er seine Ballwechsel so aufziehen kann, wie er das gerne möchte, dass Sebastian Korda dann kaum Chancen hat, weil meiner Meinung nach Rublev Korda die Zeit komplett nimmt. Korda hat einen relativ langen Schwung, Korda braucht ein bisschen, um sich richtig hinzustellen. Das sieht alles ganz fein und ästhetisch aus, aber so richtig zwingend war das heute nicht. Und Rublev hatte dann am Ende sehr wenig Probleme. 6-2, 7-6, 6-4. Er musste sich kaum selbst hassen. Es gab im ersten Satz eine Situation, wo er sich beschwerend an seinen Trainer gewandt hat, Fernando Vicente. Und dann kam von irgendwo aus dem Publikum ein Shut-up. Und das fand ich gar nicht jetzt lustig. Danach gab es nichts mehr. Aber Rublev hat sich dann auch, ruhig geblieben und hat das Match sicher gewonnen. Das war eine sehr gute Vorstellung von Andrei Rublev und bei Korda hat man gesehen, warum er Probleme hat gegen solche Spielertypen.
Hör mal, Rublev.
Ja,
ja, also wenn man jetzt so drauf guckt, es gab halt nichts, was Korda heute für sich entscheiden konnte. Und normalerweise würde man denken, ja, okay, der Vorteil liegt halt in der Rückhand. Die ist halt einfach bei Korda viel stabiler und variabler als bei Rublev, aber auch da kam nichts. Und dann muss man irgendwie so ein bisschen auf das Jahr bisher schauen und sagen, nee, Korda ist da auch noch bei weitem nicht so reingekommen, wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr der Fall war. Der stand ja hier im Viertelfinale, hatte das Finale in Adelaide erreicht. Da hat er für mich sehr entschiedenes Tennis gespielt, vom Aufschlag her weg, wo er da eine richtig gute Phase hatte, hin zu den Returns, wo er so zum Besseren auf der Tour gehört und dann aber auch ein entschiedenes, stabiles Spiel gehabt. Und hier waren heute viele Fehler drin, war auch kein Aufbäumen so richtig drin. Er hat, wie du schon sagtest, nicht wirklich eine Chance gehabt gegen das schnelle Spiel von Rublev. Also irgendwie scheint bei ihm im Moment so ein bisschen, irgendwas nicht zu stimmen. Vielleicht ist es ein positives Zeichen, dass er überhaupt spielt. Das ist ja bei ihm nicht gegeben. Und er hat natürlich immer noch Top 20 Niveau, aber er hat jetzt auch noch nicht den Sprung nach oben gemacht, den wir jetzt vielleicht über die letzten 12 Monate erwartet hätten. Und heute hat sich's dann gezeigt. Und ich war überrascht, wie schnell das an Rublev ging und wie wenig Gegenwehr Korda leisten konnte.
Seit seiner Handgelenks-OP, die er ja letztes Jahr nach den Australian Open direkt hatte, seitdem ist er noch nicht so richtig wieder in Schwung gekommen. Es gab das ein oder andere gute Ergebnis, aber die Entwicklung stockte so ein bisschen. Er ist sehr schnell nach oben gekommen und dann kam diese Verletzung halt, die letztes Jahr bei diesem Viertelfinale bei den Australian Open, er war damals am Boden zerstört, ich kann mich noch erinnern daran, und danach musste er ein paar Monate aussetzen. Und seitdem er zurückgekommen ist, da läuft es einfach noch nicht wieder. Und das ist... Ja, wir haben es bei Dominic Thiem gesehen, das ist noch ein anderes Niveau, aber bei Sebastian Korda, auch da läuft noch nicht wieder alles zusammen. Und es dauert das ein oder andere Mal etwas länger, bis Spieler wieder zurückkommen von so einer schwierigeren Verletzung auch.
Ja, und auf der anderen Seite ist halt eigentlich ein total wichtiges Jahr für ihn, weil wenn er zu den Top 10 aufschließen will, wo er vom Talent her hingehören könnte, dann ist jetzt die Phase. Also klar kann man das auch nochmal mit Ende 20 schaffen, aber dann gehen die besten Jahre halt auch irgendwann weg. Und ich glaube, er braucht jetzt wirklich ein gesundes, ein selbstbewusstes, ein entschiedenes Jahr. Ansonsten wird er vermutlich so als einer derjenigen gelten, der halt relativ viel Talent hat, aber jetzt irgendwie nie so richtig über die 20 oder so hinausgekommen ist. Und gut, vielleicht findet das, wenn sein Körper ihm jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht. Er ist auf allen Belegen gut, von daher hat in der Theorie eine Chance, in den nächsten Monaten ordentlich Punkte zu sammeln. Aber dafür wird er halt gesund bleiben müssen.
Absolut. Ein Wort noch zu André Rublev. Der hatte hier durchaus zwischendurch das eine oder andere schwierige Match und hat sich auch selber sehr schwer getan. Aber insgesamt kann man sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus wieder bei ihm. Und André Rublev ist hier in wirklich guter Form und kann hier für so manchen Gegner noch ein gefährlicher Spieler werden. Er ist jetzt in der nächsten Runde, trifft er jetzt auf Alex de Minaur. Und da bin ich aber mal sehr gespannt auf das Match.
Ja, und danach könnte Jannik Sinner warten. Danach könnte Novak Djokovic warten. Schon ein bisschen brutale Auslosung für Rublev. Aber gut, er hat jetzt so häufig bewiesen, dass er ins Viertelfinale kommen kann. Da wäre ihm wahrscheinlich auch egal, wenn er jetzt im Achtelfinale rausgeht. Er will halt ins Halbfinale. Und dafür wird er jetzt zwei Siege bringen müssen bei einem, wo er leichter Favorit ist und beim anderen, wo er ziemlich klarer Außenseiter wäre. Und da bin ich sehr gespannt, ob er jetzt was in sich finden kann. Weil er hat einen guten Start ins Jahr gehabt. Er hat ja schon in Hongkong gewonnen. Er hat jetzt hier eine enge Geschichte im ersten Match überstanden, aber danach souverän ausgesehen. Und ab jetzt zählt's halt. De Minaur kommt von hinten und hat noch nicht das Niveau von ihm, aber kann, glaube ich, in einem Match ihn schlagen. Ja, und dann würde Sinn erwarten, der vielleicht im Moment beste Spieler hier im Turnier.
André Rublev trifft jetzt auf Alex de Minaur. Der hat hier seine dritte Runde mit 6-3, 6-3, 6-1 gewonnen. Macht hier einen sehr stabilen Eindruck. Das Turnier ist, gerade was das australische Tennis angeht, komplett um ihn herum aufgebaut. Ja, wir haben Storm Hunter noch, die im Moment gerade spielt. Aber insgesamt kann man sagen, Alex de Minaur ist so ein bisschen die Lichtgestalt des australischen Tennis, auch wenn man das mit Alex de Minaur eher wenig vergleichen würde, so ein Lichtgestalt. Er hat heute gegen Flavio Cobolli mit 6-3, 6-3, 6-1 gewonnen, trifft jetzt auf André Rublev. Er ist sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass wir übermorgen die Night Session erleben werden in der Rod Laver Arena mit de Minaur und Rublev oder auf einem Sonntagnachmittag in der Rod Laver Arena, auf jeden Fall Rod Laver. Und da bin ich sehr gespannt. Es könnte so etwas wie eine Reifeprüfung für de Minaur werden.
Ja, ein Match, was er den eigenen Ansprüchen nach gewinnen muss, würde ich sagen. Auch wenn er eben für mich leichter Außenseiter ist, eins, was er brauchen wird, ist eine bessere Quote beim Aufschlag. Das fiel mir heute auf gegen Cobolli, nur 52%. Also ich glaube, gegen Rublev müssen es 65 oder so sein, weil sein Aufschlag ist besser geworden. Sein Aufschlag ist ja fast schon eine Waffe geworden über die letzten Monate, weil er genug Punkte dahinter gewinnt. Aber wenn er gegen Rublev nicht in der Lage ist, eine hohe Quote reinzubekommen, dann wird ihn Rublev, glaube ich, auseinandernehmen. Ansonsten von der Grundlinie her hat Rublev ein bisschen mehr Power, aber auf der anderen Seite hat de Minaur natürlich unglaubliches Durchhaltevermögen in den Ballwechseln. Also ich glaube, sie gehen da auf Augenhöhe rein, aber der Aufschlag, da muss de Minaur gucken, dass er mehr reinbekommt. Ansonsten geht es an Rublev.
Novak Djokovic hat heute überhaupt keine Probleme gehabt gegen Thomas Martin Echeverry. 6-3, 6-3, 7-6. Ja, der dritte Satz war tatsächlich etwas ausgeglichen, aber ansonsten hatte Thomas Martin Echeverry überhaupt keine Chance bei diesem Dreisatzsieg von Novak Djokovic. So richtig viel können wir darüber gar nicht erzählen, ne?
Ja, ich meine, Echeverry ist so ein Typ, der gegen die Art von Spieler, die Djokovic ist, das am liebsten über die langen Punkte entscheiden würde. Aber er hat hier gar nicht so viele lange Punkte bekommen und dann hat er sie am Ende auch nicht gewonnen. Und er hat halt keine Schnitte gesehen gegen den Aufschlag von Djokovic. Der hat keinen Breakball zugelassen, hat fast 80% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Und ja, Echeverry hätte halt gerne eine Wiederholung vom Murray-Match gehabt, aber dafür hätte Djokovic in schlechterer Form sein müssen. Und bei dem hatte ich jetzt das Gefühl, okay, der hat jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, schien jetzt auch nicht mehr so angeschlagen wie in den letzten Matches. Also der, würde ich sagen, ist jetzt hier im Turnier angekommen.
Djokovic ist im Turnier angekommen und trifft jetzt auf einen Gegner, mit dem er höchstwahrscheinlich auch keine Probleme haben sollte. Aber Adrian Mannarino hat jetzt zum dritten Mal hintereinander 5 Sätze gespielt. Zum dritten Mal hintereinander ist er siegreich geblieben. In mehr als 4 3/4 Stunden hat er heute Ben Shelton niedergerungen. Mit 7-6, 1-6, 6-7, 6-3 und 6-4. Und das müssen wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen erklären, weil Ben Shelton ist ein sehr explosiver Spieler und auch ein sehr spektakulärer Spieler und den wollen sehr viele sehen und wahrscheinlich haben sich auch sehr viele gewünscht, dass er im Achtelfinale gegen Novak Djokovic Djokovic die Revanche von den US Open bringen würde. Aber Ben Shelton hatte heute große, größte Probleme mit diesem spinlosen Spiel von Adrian Mannarino. Adrian Mannarino hat die weichste Beseitung von allen Profis. Er spielt weder die Vorhand noch die Rückhand mit ordentlich Topspin. Ich habe das heute im ersten Satz auch beobachtet. Wenn man die glatte Vorhand von Mannarino gesehen hat, da hat sich der Aufdruck auf dem Ball nicht ein Mühe bewegt, während er übers Netz geflogen ist. Das war sehr, sehr bemerkenswert dann zu sehen. Und Ben Shelton hat versucht, mit Topspin dagegen zu gehen und hat gegen diese glatten Bälle immer den Ball overhitted, also überzogen. Und dann ist der Ball immer einen Meter ins Ausgegangen. Er hatte große Probleme, dieses Spiel in irgendeiner Weise, ja, sein Spiel auch zu ändern, anzupassen, dass er mal versucht, die Bälle zu verkürzen, die Ballwechsel zu verkürzen. Das hat er nicht geschafft. Und Adrian Mannarino war sehr glücklich, hier sein Spiel aufzuziehen und aufziehen können und Ben Shelton zu entnerven. Und das hat er am Ende geschafft mit 6-4 im fünften Satz. Große Leistung von Mannarino. Und er steht jetzt im Achtelfinale völlig verdient. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, gegen wen er spielen wird. Weil das möchte er nie wissen. Er wird das sich immer vor ein paar Stunden vorher angucken. Ja, und wenn er das dann am Sonntag sieht, dann wird er sich denken, okay, dann kann ich ja für morgen einen Rückflug buchen.
Ja, um nochmal in das Match reinzugehen, wenn wir jetzt auf die Gesamtpunkte gucken und wie die sich verteilt haben. Also am Ende hat Shelton mehr Punkte gewonnen. Überrascht natürlich auch nicht. Er ist einfach dominanter beim Surf. Er hat auch die kurzen Punkte mit 113-78 für sich entschieden. Also 35 Punkte Vorsprung heißt, irgendwo muss Mannarino die Punkte ja wieder zurückgeholt haben. Und wenn wir da dann die längeren Ballwechsel reingucken und in die Unforced Errors, das unterstreicht dann auch so ein bisschen, was du gesagt hast, dann haben wir bei Mannarino, also von allem, was länger als 5 Schläge ist, am Ende 19 Unforced Errors stehen bei knapp 5 Stunden. Und bei Ben Shelton sind es halt 48. Und damit hat Mannarino dann quasi schon wieder all die Punkte oder fast all die Punkte aufgeholt, die er verloren hatte in den kurzen Ballwechseln. Weil ich meine, da macht Shelton die Winner gegen jeden Spieler auf der Welt. Und das heißt, das wusste er auch, dass das darüber im Endeffekt holen muss. Und trotzdem ist es ja dann eine 50-50-Geschichte, war es dann auch zum Ende. Also Mannarino hat einen klaren Vorsprung im fünften Satz, aber Shelton kam nochmal ran. Hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn Mannarino dann doch eingebrochen wäre und Shelton sich das geholt hätte, weil Shelton so den dritten Wind hatte. Aber ich würde sagen, es war auch ein gutes, ein interessantes Match. Wirklich halt auch ein Match der Kontraste natürlich, auch ein Linkshänder-Match, was wir so häufig jetzt auch nicht sehen. Und am Ende ist es wahrscheinlich vielleicht das letzte Mal, dass Mannarino sowas dann gewinnt, weil ich mir vorstellen kann, dass Shelton da für sich einen Weg finden wird, in den nächsten Jahren mit umzugehen. Ich habe das Gefühl, er wird schon besser. Er muss allerdings noch einen Sprung beim Return machen. Eigentlich muss sein Return gut genug sein, um gegen Mannarino besser in die Ballwechsel reinzukommen. Aber ja, war halt so ein bisschen der alte Fuchs, hat sich noch einen Sieg da rausgepresst und wahrscheinlich zielt Shelton jetzt recht bald an ihm dann vorbei.
Ja, das ist ja auch okay und das ist ja auch der normale Lauf der Dinge, aber dass Ben Shelton heute nichts eingefallen ist gegen dieses Spiel, das hat mich dann doch wirklich verwundert und dass er nicht mal was ausprobiert hat, dass er mal Surf and Volley geht oder dass er einfach auch mal Chip and Charge geht oder so, weil er bekommt ja nicht unbedingt die härtesten Aufschläge von Mannarino, aber du hast es gesagt, der Return ist einfach auch noch nicht so gut. Ben Shelton, für den ist das eine Lernkurve, für Adrian Mannarino wartet jetzt Novak Djokovic und wahrscheinlich ist das ein unüberwindbares Los für ihn. Auf jeden Fall hat er hier 3 Fünfsatzmatches gespielt und das ist eine große Geschichte. Taylor Fritz trifft im Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz hatte im ersten Satz Probleme gegen Fabian Marojan, konnte sich dann aber sehr schnell durchsetzen in 4 Sätzen, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 und Stefanos Tsitsipas hatte genau 6 Spiele lang zu kämpfen gegen Luka van Asch. Da hat van Asch wirklich sehr gut mitgehalten und gegengehalten und hat versucht, selber auch Akzente zu setzen. Aber als Stefanos Tsitsipas dann so ein bisschen herausgefunden hat, wie er van Asch an der Grundlinie halten kann, wie er in die Defensive drängen kann, da war es dann vorbei. Und Tsitsipas, und das haben wir jetzt hier auch schon häufiger gesagt, findet anscheinend in Australien immer einen dritten Wind beziehungsweise eine andere Form. Er hat ja wirklich gut gespielt und am Ende in 3 Sätzen ist er weitergekommen. Große Geschichte, Stefanos Tsitsipas gegen Taylor Fritz, ein Match, glaube ich, auf das wir uns freuen können.
Ja, hatten wir ja auch schon mal vor
2 Jahren.
3 Jahren? 2 Jahren, okay. Ja, also Tsitsipas natürlich viel explosiver als Van Asch. Viele der jungen Franzosen haben sehr viel Power und sind sehr athletisch. Van Asch ist halt wirklich eher so der Gilles Simon, der Ball zurückbekommer. Also ich glaube, der wird sein karrierelang Probleme mit Tsitsipas-Typen haben, wenn die gut in Form sind und wenn die halt ihren Aufschlag finden. Das war heute auf jeden Fall Tsitsipas der Fall. Und Fritz gegen Marojan war auch schon ganz interessant, weil Marojan natürlich jemand ist, der so einen Punkt auch extrem schnell beenden kann. Der war auch in diesen kurzen Punkten heute um einiges besser als Fritz, aber Fritz ist dann derjenige, der sich dann darauf verlassen kann, dass er Punkte auf eine abgeklärtere Art und Weise konstruiert, als das jetzt Marojan macht. Und das zeichnet Fritz ja durchaus aus. Also der ist jemand, der hat Muster im Kopf und der zieht die halt immer und immer und immer wieder durch. Und so hat er dann Marojan am Ende besiegt. Und ja, es ist jetzt wahrscheinlich schon so ein klassisches, wer hat den besseren Aufschlagstag am Sonntag, wenn jetzt Fritz und Tsitsipas aufeinandertreffen, würde da im Moment allerdings immer noch Tsitsipas leicht vorne sehen. Und sollte Fritz das gewinnen, dann glaube ich, wäre das für ihn ein großer Sieg, weil er es ja in seiner Karriere noch nicht so häufig geschafft hat, Topspieler bei den ganz großen Events zu schlagen. Er hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert über die letzten Jahre, auch bei den großen Events, aber normalerweise schlägt der Spieler vom Kaliber Tsitsipas hier nicht.
Das Draw ist sehr stabil geblieben, gerade in der oberen Hälfte bei den Männern, weil wir erleben dann auch noch ein Achtelfinale zwischen Jannik Sinner und Karen Trajanov. Jannik Sinner, und das haben wir schon angekündigt, hat mit Sebastian Baez gemacht, was er wollte. 6-0, 6-1, 6-3. Er macht ihr einen hervorragenden Eindruck bislang und trifft jetzt im Achtelfinale auf Karen Trajanov. Der hat heute gegen Tomas Mahatsch gewonnen mit 6-4, 7-6, 4-6 und 7-6. Das war eine ganz enge Nummer. Beide mit einer sehr stabilen Rückhand. Beide haben sich in diesen Rückhand-Cross-Duellen dann versucht und Karen Trajanov hat Mahatsch so ein bisschen ausgesessen, hatte ich das Gefühl.
Ja, der hat am Ende auch mehr Punkte gewonnen. Mhm. Das sieht man jetzt selten, wenn jemand in 4 Sätzen gewinnt, dass der andere mehr Punkte gewinnt. Aber dann gibt es noch eine Zahl, die unterstreicht, was hier passiert ist. Am Ende nutzt Trajanov 2 seiner 3 Breakbälle und Mahatsch 2 von 19. Also der eine ist halt sehr effizient und der eine sitzt immer noch da, wenn der andere halt einmal die Runde gerannt ist. Und so hat Trajanov das jetzt hier in die nächste Runde geschafft, aber für mich ist er noch nicht in Topform. Und ich gehe auch davon aus, dass Sinner ihn nicht abschießen wird, aber ziemlich klar gewinnen wird. Also der hat ja mit Baez wirklich gemacht, was er wollte irgendwie. Und Baez hat nicht die Firepower, um irgendwie wirklich in diesen kurzen Rallyes mitzuhalten. Also da hat Sinner total dominiert. Alles über 9 ging dann an Baez, aber würde man vielleicht auch so erwarten. Der hat natürlich die Beine, um so, wenn er so einen Ballwechsel lang macht, dann den Gegner rauszumanövrieren. Aber der hat einfach nicht die Power direkt in den ersten paar Schlägen, um Sinner zu besiegen. Und die hat Trajanov in der Theorie schon. Aber Sinner wird, denke ich, durch die Defensive von Trajanov zu häufig durchkommen.
Das war die dritte Runde in der oberen Hälfte. Wir haben 4 Achtelfinals, 4-mal treffen gesetzte Spieler aufeinander. Kein einziger Ungesetzter im Achtelfinale. Kleiner Blick auf das Doppel. Dort haben nämlich heute Ivan Dodig und Austin Krajicek ihre erste Runde verloren gegen Nikola Kacic und Denis Molchanov. Die serbisch-ukrainische Kombination hat im Match-Tiebreak mit 10-7 gewonnen. Das war eine sehr große Überraschung, die wir dort heute erlebt haben. Was wir noch sagen können, dass Andreas Mies zusammen mit John Patrick Smith auch heute eine sehr knifflige Runde überstanden hat gegen Thanasi Kokkinakis und Alexei Popperin haben die beiden gewonnen mit 6-4 im dritten Satz. Das war eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Treffen jetzt auf Marcel Granollers und Horacio Ceballos in der zweiten Runde. Viel schlimmer geht es nicht. Kommen wir zu den Frauen, weil die haben nämlich heute auch 8 Achtelfinalistinnen ermittelt. Eine steht noch nicht fest. Storm Hunter gegen Barbora Krejcikova. Da steht es gerade 6-4 und 5-6 aus der Sicht von Storm Hunter, die bei 5-5 2 Breakbälle nicht nutzen konnte und jetzt gegen den Satzverlust aufschlägt. Aber wir müssen über ein paar andere Ergebnisse sprechen. Und da lass uns doch gleich mal über die absolute Top-Favoritin in diesem Turnier sprechen. Das ist Arina Sabalenka. Wir müssen gar nicht so viele Worte verlieren. Sie hat gegen Lesia Zurenko die Brille verpasst. 6-0, 6-0 in 52 Minuten. Das ist absolute Power pur bei Sabalenka. Sie trifft den Court, wie sie möchte. Sie verteilt die Winner, wie sie möchte. Und wenn man jetzt einmal ein bisschen zurückschaut, Ella Seidel wird sich nicht mehr so grämen müssen, dass sie nur ein Spiel gemacht hat gegen Sabalenka.
Und sie ist für dich absolute Favoritin hier? Im Moment, also für mich ist immer noch Swiatek.
Im Moment ist für mich Arina Sabalenka der absolute Top-Favoritin.
Okay. Ich glaube, es ist eine relativ hohe Chance, dass sie im nächsten Match rausgeht. Aber wir werden es dann herausfinden. Also,
das wäre eine super Geschichte. Also ich habe nichts dagegen. Aber für mich ist sie im Moment die Spielerin, die es zu schlagen gilt.
Ja, also eben, ich sehe sie nicht in dem Finale gegen Świątek vorne. Aber da reden wir jetzt in einer Woche drüber, wenn die beiden ins Halbfinale oder so gekommen sind. Ich meine, Zurenko hat einfach nicht genug Power, um gegen Sabalenka mitzuhalten. Ich meine, die hat ja kaum kurze Punkte gewonnen. Weder beim Aufschlag noch im Return. Der ist ja halt komplett abgeschossen worden. Die paar ganz wenigen Ballwechsel, die mal ein bisschen länger waren, da hat Zurenko dann natürlich eine Chance, weil sie eine Sabalenka ausmanövrieren kann. Aber da war heute nichts zu machen von der Power her. Ich glaube, die beiden mögen sich auch nicht unbedingt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Sabalenka da vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufs Gas gedrückt hat.
Verunsicherst mich immer, wenn du so nachfragst. Für dich ist Sabalenka Topfavoritin? Ja, für mich ist sie Topfavoritin und ich weiß, dass sie in der nächsten Runde ausscheiden kann. Amanda Anisimova hat heute eine tolle Partie gezeigt gegen Paula Badosa in dem Spiel der beiden Rückkehrerinnen. Amanda Anisimova hat sich letztes Jahr Zeit genommen, um mentale Probleme in den Griff zu bekommen und dann einfach auch mal diesem Druck sich so ein bisschen zu entziehen. Paula Badosa ihrerseits hatte viele Verletzungen im letzten Jahr. Beide haben hier bislang überzeugend gespielt. Und ich habe gedacht im ersten Satz, dass Paula Badosa hier weiterkommen könnte. Sie führte schon mit Break vor im ersten Satz und es sah bis dahin sehr gut aus. Aber dann übernahm Amanda Anisimova. Und sie kann ja auch, ähnlich wie Aryna Sabalenka, Winner schlagen, die andere nicht schlagen können. Sie hat eine unglaubliche Power in ihrem Arm und sie kann das Spiel sehr beschleunigen und ihrer Gegnerin dann auch das Leben zur Hölle machen. Sie hat Paula Badosa das Leben nicht zur Hölle gemacht, aber sie hat Paula Badosa das Spiel aus der Hand genommen und hat am Ende mit 7:5 und 6:4 gewonnen. Das war ein unterhaltsames Match. Amanda Anisimova steht nach ihrem Comeback im Achtelfinale der Australian Open, womit sie wahrscheinlich selber nicht gerechnet hat und hat hier gute Leistung gezeigt.
Ja, und sie hat das Match, würde ich sagen, dann nach den Anfangsminuten dahin ziehen können, wo sie es haben wollte. Denn Anisimova gewinnt gegen Badosa, wenn die Ballwechsel kurz sind. Einfach, weil sie viel mehr Power hat, um so Ballwechsel abschließen zu können. Also ich hatte mir nochmal hier angeguckt, dritte und vierte Schläge bei den beiden. 17:5 Winner für Anisimova. Das ist einfach, weil Anisimova, wenn sie nicht wirklich bewegt wird, dann ist sie halt in der Lage, einen Winner überall unterzubringen. Wenn es länger heute waren, die Ballwechsel, ja, dann hatte Badosa die Nase vorn. Das würde man auch erwarten, weil Badosa athletischer ist, austrainierter ist, bessere Konterspielerin ist. Und daher hat Anisimova es dahin ziehen können, wo sie wollte. Das ist jetzt natürlich immer die Frage, gelingt ihr das gegen alle oder bekommen viele sie dann doch ans Laufen? Und da würde sie wahrscheinlich selber sagen, braucht sie noch ein paar Wochen, um wieder topfit zu sein. Aber was bei ihr halt wirklich schon beeindruckend ist, ist diese Technik. Und das ist ja schon ein sehr natürliches Talent oder ja, es ist halt Talent, was sie hat, was dann noch besser geworden ist. Und wenn Tennis jetzt im Stand gespielt werden würde, dann wäre sie wahrscheinlich eine Top-5-Spielerin. So ist sie es nicht, auch weil sie jetzt natürlich länger nicht dabei war. Aber man kann gespannt sein auf das Match gegen Sabalenka. Also die beiden haben ja schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Anisimova war die Nase vorn, war aber, glaube ich, jetzt meistens auf Sand. Da würde man das auch erwarten. Also da würde ich jetzt nicht so viel reinlesen. Aber ich glaube, dass sie den Druck auf Sabalenka wird hochhalten können. Und dann werden wir sehen, wie es um das Nervenkostüm von Sabalenka steht. Denn das ist ja dann die entscheidende Frage wahrscheinlich. Sie ist besser als alle hier unten in der unteren Hälfte, vielleicht mit Klammer Coco Gauff. Aber die Frage ist, wird sie die Nerven behalten können? Und das wird interessant. Das wäre ein Fortschritt zum letzten Jahr, wo sie großen Matches dann bis auf 1-2 doch verloren hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Anisimova sie in so ein großes Match hier reinzwingt.
Ich bin sehr gespannt. Anisimova gegen Sabalenka, eins der Achtelfinals. Storm Hunter gegen Barbora Krejcikova geht gerade in den dritten Satz. Ich habe es eben erwähnt, Krejcikova hat bei 5-5 zwei Breakbälle abgewehrt. Jetzt hat sie sofort das Break geholt. Es ist wie so häufig. Barbora Krejcikova windet sich heraus und ist im dritten Satz. Würde im Achtelfinale...
Immer noch mein Finaltipp übrigens. Sieht nicht ganz so gut aus, aber mal schauen.
Ja, sie würde im Achtelfinale auf Mira Andreeva treffen. Die hat ihrerseits ein Houdini-Act heute sondergleichen rausgeholt. Sie hat gegen Diane Paris im ersten Satz, ja, eigentlich nur die Plane hinten getroffen. 1-6. Da hat Mira Andrea wirklich große Probleme gehabt mit dem Spiel von Diane Paris, die vielleicht ähnlich wie Adrian Manarino so ein unorthodoxes Spiel hat, dass das junge Spielerinnen dann doch durch noch verunsichern kann. Der zweite Satz ging klar mit 6-1 an Mira Andreeva. Im dritten Satz lag sie dann aber schon 5-1 zurück. Diane Paris, eine der wenigen Spielerinnen, die eine einhändige Rückhand spielt unter den Top 100, 200, 300, hatte das Spiel komplett im Griff, aber dann fand Mira Andreeva wieder den Court. Und sie hat so ein bisschen, das war jedenfalls meine Einschätzung, das Risiko rausgenommen und einfach eher auf Platzierung ist sie gegangen. Und dann hat sie Paris Spiel ja so ein bisschen auseinandernehmen können, weil sie einfach die konstantere Spielerin war und weil sie die Spielerin war, die am Ende dann mit solchen langen Ballwechseln besser umgehen konnte. Gewinnt am Ende mit 1-6, 6-1, 7-6, 10-5 im Match-Tiebreak und vielleicht war das für Mira Andreeva sowas wie eine kleine Reifeprüfung.
Ja, also ist natürlich weiterhin sehr beeindruckend, was sie da macht. Und du hast absolut recht, die langen Ballwechsel gingen ja auch klar an sie, aber die musste sie natürlich erstmal erreichen, weil Paris eben wirklich durch diese einhändige Rückhand, durch den ziemlich klugen offensiven Einsatz von Slice, aber kann auch Spin zeitgleich spielen, ist sie, glaube ich, echt schwer zu bespielen. Aber als sie dann den Vorsprung hatte gegen Andreeva, hatte ich auch das Gefühl, dass sie sich dann nicht mehr so richtig in ihre Rückhand reingetraut hat, dass sie da dann wirklich mehr Slice als Spin gespielt hat. Und mit dem konnte Andreeva dann umgehen und hat dann für mich fast ein bisschen zu schnell das Match auch umdrehen können. Und das haben wir auch bei Paris in der Vergangenheit schon gesehen, dass wenn die unsicher wird, dann wird die ein bisschen passiv. Und ich glaube, die hat nicht genug Power, um passiv zu sein. Und die muss aktiv nach vorne denkend spielen, weil eben ihr fehlen die Kilometer. Und das konnte Andreeva dann ziemlich schnell für sich ausnutzen, eben in diesen langen Ballwechseln. Wie du sagst, gut platziert, Court lang gemacht, Court breit gemacht. So hat sie es dann gewonnen und ist jetzt vermutlich in der nächsten Runde dann auch Favoritin, egal wer da dann wartet.
Gegen deinen Finaltipp.
Ja, gut.
Mira Andreeva im Achtelfinale. Ich gebe offen zu, ich habe von den Matches Elina Avanesyan gegen Marta Kostyuk und Magdalena Frech gegen Anastasia Sacharowa nicht viel gesehen, weil hier war eine ganze Menge auch noch nebenher los. Marta Kostyuk hat das Achtelfinale erreicht, hat ein ganz tolles Turnier bislang gespielt, gewinnt im dritten Satz gegen Elina Avanesyan, steht im Achtelfinale, trifft jetzt auf Maria Timofejeva. Die hat gegen Beatrice Haddad-Maia gewonnen mit 7-6 und 6-3. Es sah alles danach aus, als ob Beatrice Haddad-Maia den ersten Satz gewinnen könnte. Aber Maria Timofejeva, die hier so ein bisschen ihr Coming-out als Weltklasse-Spielerin hat, hat zurückgekämpft. Und was für ein Turnier Timofejeva hier spielt, das ist einfach der Wahnsinn. 7-6, 6-3 am Ende. Ich habe gedacht, Haddad-Maia würde sie aussitzen können, konnte sie nicht. Und Timofejeva steht im Achtelfinale. Was für eine Chance für sowohl Kostyuk als auch Timofejeva.
Ja, und von Kostyuk haben wir das natürlich schon länger erwartet, dass sie vielleicht mal so Richtung Top 20 sich im Ranking vorarbeiten kann. Timofejeva eher nicht oder noch nicht, sagen wir so. Und ich war auch überrascht von dem Sieg von Timofejeva gegen Haddad-Maia. Und die schien mir irgendwann so ein bisschen die Geduld zu verlieren. Und das ist ja eigentlich nichts, was man mit ihr in Verbindung bringt. Sie ist ja eigentlich eine, die immer auf den sicheren Ball geht, die immer gut verteilt, die immer konzentriert bleibt. Aber hier hatte ich das Gefühl, da hat ihr irgendwas im Matchup nicht gepasst. Und irgendwann wird sie ein bisschen ungeduldig und hat dann angefangen, dort Fehler zu machen, wo sie keine Fehler macht. Eben in diesen langen, zähen, sich ziehenden Ballwechseln, da ist sie normalerweise so sicher. Und da hat sie dann aber angefangen, Fehler zu machen, konnte sich jetzt auch keinen großen Vorsprung beim Aufschlag herausarbeiten, was man vielleicht sonst erwarten würde. Da hat Timofejeva ihr auch die Stirn geboten und so. Ja, war eine enge Geschichte, aber ging dann auch verdient an Timofejeva. Und Kostyuk gegen Avanesyan, das war dann schon so ein sich gegenseitig aussitzen Match und ein Arbeitsmatch von dem, was ich gesehen habe. Und dass das dann die erfahrenere und bessere Kostyuk gewinnt, kann man vermutlich erwarten. Aber die war auch sehr aggressiv, würde ich sagen, drauf. Also die hat hier auch eine Mission, würde ich sagen.
Kostyuk gegen Timofejeva im Achtelfinale. Im Achtelfinale trifft Magdalena Frech auf Coco Gauff. Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen von Magdalena Frech gegen Anastasia Sacharowa, kann also nicht so viel dazu sagen, aber Coco Gauff, das habe ich gesehen, gegen Alicia Parks. Und das war eine Demonstration des Könnens von Coco Gauff. 6-0, 6-2. Ich habe damit gerechnet, dass dieses Match enger werden würde. Aber Alicia Parks, die eigentlich alle Schläge hat, um Weltklasse zu sein, die allerdings zu unkonstant meiner Meinung nach spielt, die hat heute nicht gut gespielt und Coco Gauff hatte überhaupt keine Probleme bei diesem 6:0, 6:2 und ist dann auch im Achtelfinale die große Favoritin gegen Magdalena Frech.
Ja, und wie, also wenn Parks das Match gewinnt, dann gewinnt sie das über 2-3 Schläge, also eher einen Aufschlag und darüber, dass sie mit dem Return extrem viel anfängt und sie macht halt 8 Doppelfehler und haut beim dritten Schlag 10 Unforced Errors raus und damit sind schon mal 18 Punkte einfach weg. Und das sind 18 Punkte, die braucht sie. Oder da darf sie höchstens, weiß ich, 2 Unforced Errors und 2 Doppelfehler machen. Denn dann kommt sie vielleicht hier ins Match rein, aber so hat sie verhindert, dass sie selber ins Match hineingekommen ist. Denn es war vorher klar, dass Gauff in den längeren Ballwechseln die bessere Spielerin sein würde oder die stabilere Spielerin sein würde, wenn es da wirklich um was gehen würde. Und das hat Parks einfach nicht geschafft. Ist quasi über ihre eigenen Füße gestolpert und ja, hat es dann dementsprechend klar verloren.
Magdalena Frech gegen Coco Gauff, also eins der Achtelfinals. Wie gesagt, Hunter gegen Krejcikova ist noch nicht zu Ende. Da steht jetzt 1:0 für Krejcikova. Sie hat Breakball beim Aufschlag von Storm Hunter. Und das ist ja vielleicht dann doch auch nochmal das Rauskommen von Krejcikova. Ja, die hat jetzt gerade das Break geholt zum 2:0. Und Storm Hunter schlägt den Ball weg und scheint im Moment ein bisschen geknickt zu sein. Gucken wir noch einmal gerade aufs Mixed-Doppel, weil da hat nämlich heute Laura Siegemund zusammen mit Sandra Gilles gespielt. Und das war eine sehr lustige Geschichte, weil dieses Match ist angesetzt worden in der Rod Laver Arena, weil die ersten beiden Matches so kurz waren. Und dann haben die beiden gegen Arina Rodionova und Max Purcell gespielt. Und sie haben mit 6:2 und 6:4 gewonnen. Und natürlich gibt es in der Rod Laver Arena dann auch noch On-Court-Interviews. Und dann gab es mit Laura Siegemund und Sandra Gilles eins. Und dann hat Laura Siegemund für 2 oder 3 Minuten erklärt, wie Mixed geht. Und dann hat irgendwann der Interviewer gesagt, ich weiß jetzt, wer der Boss in dieser Beziehung ist. Und das fand ich einfach extrem lustig. Die beiden stehen in der zweiten Runde, könnten auf Siegemunds Doppelpartnerin Barbora Krejcikova treffen, die mit Fabian Reboul spielt, oder auf Ena Shibahara und den Doppelpartner von Sandra Gilles, nämlich Johan Flieren. Und aber trotzdem war es sehr lustig, Laura Siegemund und Sandra Gilles heute zu sehen.
Ja, ist ja auch die Art von Biene, die sie haben möchte. Ne?
Ja, klar. Also. Tim Pütz und Mio Kato, die letztes Jahr die French Open gewonnen haben, sind ganz knapp ausgeschieden gegen Demi Soares und Hugo Nies mit 9:11 im Match-Tiebreak. Schauen wir auf den Tag von morgen, weil morgen gibt es dann einen sehr, sehr langen Abend australischer Zeit. Der Nachmittag ist fest in chinesischer Hand. Jinwen Zhang gegen Yafan Wang ab 12 Uhr, 2 Uhr deutscher Zeit. Danach Jerry Shang gegen Carlos Alcaraz in der Evening Session, dann Iga Swiatek gegen Linda Noskova, ein Match, auf das ich mich sehr freue, und danach Alexander Zverev gegen Alex Mickelson in der Margaret Court Arena, Tommy Paul gegen Miomir Kecmanovic und danach Jelena Ostapenko gegen Viktoria Azarenka, ein zweites Match, auf das ich mich sehr freue, und abends dann Felix Auger-Aliassime gegen Daniil Medvedev und Elina Svitolina gegen Viktoria Golubic. Lass uns gerade noch 2 Worte über Daniil Medvedev verlieren, der gestern gegen Emil Roussevori gewonnen hat in 5 Sätzen. 3:39 Uhr war es. Es ist so schön, dass ein zusätzlicher Tag eingebaut worden ist, damit es diese späten Matchenden nicht mehr gibt.
Ja, ich war nach unserer Aufnahme ein paar Stunden unterwegs und hatte es dann auch vergessen, weil ich irgendwie auf total andere Sachen konzentriert war und habe dann nachgeschaut und wirklich gesehen, oh, es läuft ja immer noch. Irgendwie war dann hier 17:30 Uhr oder so unserer Zeit. Also ja. Ist natürlich an sich ein Witz. Also was bringt's? Kann sein, dass es Medvedev jetzt das Turnier kostet, müssen wir sehen. Auger-Aliassime durchaus schwierig für ihn in der Vergangenheit gewesen. Aber wenn, kommen die Probleme wahrscheinlich auch erst in 2 oder 3 Matches für ihn, da der Rhythmus dann komplett raus ist. Aber warten wir mal ab. Also insgesamt keine glorreiche Vorstellung der Australian Open hier.
Nein, das ist es nicht. Und sie hätten einfach von Anfang an sagen sollen, Mensch, wir wollen diese 1 Million Besucher haben in 2024 und wir machen jetzt noch einen Tag mehr und es ist schön. Und es war ja auch ein voller Erfolg dieser Sonntag, weil so viele Familien auch da waren. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann soll man es nicht in irgendeiner Weise mit anderen Gründen dann ja benennen. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, mit unserer Zusammenfassung von Tag 6 der Australian Open. Morgen und übermorgen ist Philipp nicht dabei. Ich werde morgen und übermorgen mit 2 Gästen den Podcast machen, aber es wird jeden Tag wieder einen Podcast geben und ab Montag ist dann Philipp wieder dabei. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, wir wollen, ich will das auch finanziell unterstützen, das könnt ihr dann auch tun. Bei Steady und bei PayPal gibt es die Möglichkeiten dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.